Ich habe letzten Sonntag mit der Predigtreihe gestartet, weiß nicht, wer da war, ich frage jetzt nicht, wer da war, sondern einfach wer, ob ihr es, vielleicht hat es der eine oder andere, der nicht da war, vielleicht noch nachgehört, reingehört, eine Predigtreihe über das Thema die bedeutsamen Gespräche Jesus, von Jesus im Johannesevangelium. Wenn Jesus mit Menschen in Begegnung gekommen ist, dann hatte das immer eigentlich eine Auswirkung. Es war nicht immer alles dann leicht, es gab auch manchmal Konfrontation, aber es waren bedeutsame Gespräche. Und letzten Sonntag habe ich über dieses theologische Gespräch zwischen den zwei, wenn ich so sagen darf, Theologen, Jesus und Nikodemus gepredigt, wo eben Nikodemus, der Pharisäer, zu Jesus gekommen ist, weil ihn etwas bewegt hat in seinem Herzen. Und da ging es um die Fragestellung, es war das Gespräch in Johannes 3, wie ist es, wie kommt man ins Reich Gottes? Dann ging es um Neugeburt, wie wird man denn überhaupt wiedergeboren? Und Jesus spricht vom Geist, aus dem Geist wiedergeboren. Sie sprechen über das Leben, wo Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird das ewige Leben haben. Wann beginnt das ewige Leben? Ich glaube, dass es mittlerweile bei uns, oder hier, weil wir es nicht das erste Mal sagen, aber ich habe lang, als ich schon Christ war, immer gedacht, das ewige Leben ist nur Bezeichnung für das Leben, eben das, was Lore jetzt erlebt, nach dem Tod, nach dem Irdischen. Auch, das ewig ist ein Quantitätsbegriff, also es hat was mit der Länge, eben ewig, nie endend, aber ewig hat immer auch einen Qualitätsbegriff. Ja, weil wer ist ewig? Allein Gott. Und wenn du das ewige Leben hast, dann ist eben Christus in dir. Das ist ein Qualitätsbegriff. Ewiges Leben beginnt in dem Moment, wo du dein Herz für Gott öffnest und seine Dimensionen in dein Herz, in dein Leben hineinfließt. Step by step, das ist manchmal nicht nur radikal umwandeln, sondern es geht auch prozesshaft. Aber das ist ewige Leben. Musst du mir manchmal sagen, vielleicht morgens. Ja, wenn du nicht so aussiehst wie das blühende Leben, morgens auch am Aufstehen, dann sagst du mal, hey, in mir lebt das ewige Leben. Das ewige Leben ist in mir. Amen oder Ströme des Johannes 7. Hey, in euch werden Ströme, in eurem Inneren Ströme des lebendigen Wassers fließen. Natürlich sind wir manchmal ermüdet wegen der Umstände, sind wir gestresst und wir manchmal sagen, Gott, ich kann nicht mehr und sind körperlich fertig, vielleicht auch seelisch fertig. Aber in dir ist eine Quelle, Gott selber, Christus in euch. Und darum ging es letztes Mal, eigentlich ging es vor allem darum, nicht nur um diese Fragen, sondern letztes Mal ging es ganz stark in diesem Gespräch, der Fokus auf Nikodemus. Er war einer, der suchend geblieben ist. Das wurde in dem Gespräch deutlich. Der fragend geblieben ist, der nicht sich hat abspeisen lassen mit irgendwelche fromme, zu schnelle Antworten, der es wissen wollte, der tiefer gegraben hat. Und ich sagte, Leute, das macht die Lebendigkeit von Jüngerschaft aus und das lernen wir durch dieses Gespräch zwischen Johannes und Nikodemus, dass wir einfach nachfragen, dass wir tiefer gehen müssen, sollen. Wer mich sucht, Psalmvers war das, der wird leben. Dieses Gott suchen, nicht in einer verkrampften, nur verzweifelten Art, sondern einfach in diesem, Gott, ich möchte noch mehr erkennen, weite meinen Blick. Manchmal habe ich oft das Gefühl, auch für mich selber, ihr kennt es vielleicht, so Scheuklappen. Man hat irgendwie so, und dann braucht es gewisse Fragen, wo ich sage, Gott, weite mir doch meinen Blick auf mein Leben, auf dein Wesen, whatever. Also, darum ging es. Jetzt heute schauen wir uns ein anderes Gespräch an. Wir springen von Johannes 3, nicht zu Johannes 4, da wäre das nächste Gespräch. Wir überspringen auch Johannes 18, sondern wir gehen gleich rein in das letzte Gespräch im Johannesevangelium nach Johannes 21. Auch ein ganz bekanntes Gespräch von einem Nachtgespräch bei Nikodemus hin zu einem Frühstücksgespräch. Ja? Könnt ihr mal selber, was ist besser? Ich weiß nicht, wer ist eher morgens fitter und aufnahmefähiger? Und wer ist manchmal abends? Wer ist morgens fitter von euch? Wer ist abends? Ja? Also ich hätte, glaube ich, wäre eher so für Nikodemus, da hätte ich gern mit Jesus, da wäre ich ansprechbar vielleicht, weiß nicht. Das ist jetzt ein Frühstücksgespräch am frühen Morgen. Dazwischen liegen die zwei anderen Gespräche. Warum habe ich das vorgezogen, Johannes 21, diese Gespräch zwischen Jesus und Petrus, aus ganz, ganz aktuellem Anlass? Ihr habt es vorher gehört, wir werden heute vier Geschwister einsetzen in ihr Amt, in ihrer Berufung als Älteste. Eben Sorin und Bernd und Susanne. Wir werden die vier Geschwister heute einsetzen als diejenigen, die jetzt in nächster Zeit, in den nächsten Jahren mit euch allen und mit uns allen gemeinsam, aber schon auch eine spezielle Berufung und Verantwortung hinsichtlich Leitung der Gemeinde ausüben werden. Es sind vier Menschen, die nicht einfach nur nach dem Motto, ja, ene mene miste, wenn du nicht schnell auf dem Baum bist, dann wirst du verhaftet als Ältester oder zufällig oder sonst irgendwie, sondern wo wir es glauben, dass dann geistliche Prozess war, vom Berufungsausschuss, aber auch von uns als Gemeinde, und da habt ihr in einer überwältigend großen Zustimmung das mit unterstützt, auch in der Bestätigung, dass sie für die Phase, wo wir jetzt sind, als Gemeinde gesetzt sind, von Gott her. Und deshalb habe ich Johannes 21 heute jetzt einfach vorgezogen, weil da geht es um das Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Es ist ein Gespräch zwischen Jesus und einem Leiter. Und wir werden in diesem Gespräch sehen, was für Jesus die wichtigen Dinge sind für einen Leiter. Aber jetzt bitte alle anderen nicht abschalten, sagen, nein, das ist nur für die vier. Es ist auch stark für euch, aber nicht nur, weil das etwas offenbart für Jesu Herz, auch für uns, die wir alle, wir tragen ja alle Verantwortung. Wir sind ein Stück, sind wir alle Leiter. Wenigstens sind wir Leiter auch unseres eigenen Lebens. Wir tragen da Verantwortung. Und daher ist diese Message der Botschaft aus Johannes 21 auch für uns alle bedeutsam. So, dieses Gespräch, jetzt muss ich nochmal gucken, ist es hängen, genau. Dieses Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern ist zuerst mal hier. In der Bibel wird berichtet, in Johannes 21, es waren 7 Jünger, und dann spezifisch dieses Gespräch mit Petrus. Ich lese da mal ein paar Verse aus diesem Gespräch auch vor. Dort heißt es: Also, nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Ja, Herr, erwiderte Petrus, du weißt, dass ich dich liebe. Dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte die Frage: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe, sagt Jesus. Noch einmal fragt er ihn: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Nachvollziehbar, Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Male stellte und sagte: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte: Dann weide meine Schafe. Es geht ja noch weiter, wo Jesus so ein prophetisches hineingibt, auch auf seine Zukunft betreffend, auch sogar auf seinen Tod hin. Und dann gibt es noch kurz ein Gespräch, was ist denn mit dem anderen Jünger, wo Petrus danach fragt und Jesus sagt, was geht dich da an? Wer hat schon mal was über diese Stelle gehört? Es ist, glaube ich, ein sehr, sehr bekanntes Gespräch zwischen Jesus und hier Petrus. Ich meine, immer so ein bisschen die Gefahr, wenn man dann die Dinge schon oft gelesen hat, was gibt es da noch Neues oder was können wir noch mal neu entdecken? Ich hoffe, dass wir es wirklich miteinander tun. Szene ist Ufer See Genezareth, ein ganz besonderer Ort. Dort hat ja alles angefangen. Das war der Ort, wo Jesus seine Jünger berufen hat. Dort hat Berufung angefangen, kommt gleich nachher noch drauf. Dort ist so vieles geschehen. Der Fischfang von Petrus, dort ist der Sturmstillung auf dem See Genezareth. Dort ist, ich mache es jetzt nicht, gell? Dort ist Petrus aus dem Boot gestiegen. Ja, und da haben sie ganz, ganz viel erlebt. Wieder zurück, das war nach der Auferstehung, Johannes 21. Jesus ist auferstanden. Dort heißt es, es war das dritte Mal, dass Jesus sich offenbarte. Ich weiß nicht, wie es denn ihr Jünger gegangen ist, immer noch mit dem Gedanken, mit einem Auferstandenen jetzt einfach zu frühstücken. Ich finde es irgendwie schon krass. Setzt euch doch mal in die Dinge hinein. Du frühstückst da mit einem, der eigentlich schon 3 Tage im Grab war. Ich finde es schon ein krasser Gedanke. Und dann plötzlich wendet sich Jesus Petrus zu in dieser Frühstücksszene. Er stellt gezielte Fragen, ganz kurze Fragen, mit einer ganz gezielten Absicht. Interessant ist ja so ein bisschen die Frage, hier seht ihr ja das Bild, ihr könnt es ein bisschen erkennen, hier sitzt Jesus so im Kreis. Der Text gibt eher den Hinweis, dass er sich mit Petrus ein bisschen abgesondert hat, weil in den späteren, wo es um den Johannes geht, wo Petrus dann fragt, was ist mit dem da, da heißt es ein paar Verse weiter, der Jünger, der den beiden folgte. Ja, und dann dreht sich Petrus um und sagt, was ist eigentlich mit dem? Also man geht eher davon aus, wenn man es im Kontext liest, dass Jesus mit Petrus sich ein bisschen jetzt hier von der Gruppe entfernt hat. Und es war auch ganz gut so. Ich stelle mir das so vor, ich habe euch das schon mal gesagt, ich versuche mir immer die Szenen vorzustellen, die sitzen da so im Kreis, ganz gemütlich, essen hier Fish and Bread, ja. Und dann, vielleicht unvermittelt, weiß ich, ob Petrus neben ihm saß, sitzt er und dann kommt auf einmal so ein Schulterklopfen, Petrus, komm doch mal mit, Olli, komm doch mal mit, ja. Und dann laufen die und Petrus ahnt vielleicht etwas, ja, und sie entfernen sich. Und Jesus klopft hier auf die Schulter, weil beide wissen, danke Olli, es reicht schon. Wie gesagt, mir hilft halt immer so Szenen vorzustellen, denke ich. Also, wie gesagt, ich glaube, dass Jesus einfach so sanft auf die Schulter und dann gesagt, komm Petrus. Und beide wissen, Jesus weiß und Petrus, er hat Jesus zwar schon 2-mal getroffen, aber da stand immer noch was zwischen ihnen. Das war noch nicht geklärt. Da war noch etwas. Und dann ist Jesus der den Mut hat und sagt, komm mal mit. Ich hol dich da mal raus. Sagt er gleich noch was dazu. Und dann gehen sie da am Ufer entlang und dann eröffnet Jesus dieses Gespräch. Vielleicht sind sie zuerst ein paar Schritte am Ufer des See Genezareth schweigend gegangen und dann ist eben dieses Gespräch, wo Jesus ihn fragt, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Und dann kommt es, Antwort von Petrus, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und dann kommt, weide meine Lämmer. Und ihr habt es gehört, es geht 3-mal in diesem Gespräch. Das wiederholt sich da. Wisst ihr, wenn man das tiefer anguckt, dann ist dieses Gespräch, eigentlich Jesus sagt etwas, Petrus antwortet, Jesus antwortet da wieder darauf. Und 3-mal ein bisschen unterschiedlicher Nuancen, schon das wäre auch interessant, tiefer anzugucken, aber das lasse ich heute mal ein bisschen außen vor. Es ist ein Paradebeispiel dafür, wie Jesus die Dinge auf seine Weise wiederherstellt, wie er Dinge wieder in Ordnung bringt, wie er Menschen wieder aufrichtet und wieder eine neue Berufung über Menschen ausspricht, die sich zurückgezogen haben oder in der Gefahr sind, sich zurückzuziehen. Das Tolle war bei Petrus, er hat sich nicht von der Jüngerschaft zurückgezogen, trotz seines Versagens. Gut, er war in guter Gesellschaft, die anderen waren auch nicht viel besser. Die sind genauso abgehauen, ja, am Garten Gethsemane. Und trotzdem, in Petrus war noch eine Verunsicherung. Können wir das riechen, wahrnehmen, wie dieser Petrus nicht mehr gestrotzt hat von Selbstbewusstsein, sondern von Verunsicherung. Und Jesus hat dieses Ziel, wenn du verunsichert bist, und wenn ihr auch als Leiter und wir als Leiter verunsichert sind, dass er uns diese Verunsicherung, und da geht es nicht im Thema der Verunsicherung, ob ich alles weiß oder nicht weiß, sondern geht es darum, bin ich der Richtige? Kann Jesus noch etwas mit mir anfangen? Oder hat er mich eigentlich auf die Seite geschoben? Diese Verunsicherung will Jesus überwinden und diesem Petrus wieder neue Zuversicht letztendlich schenken. Wo hat Gott dir eine Setzung gegeben? Wo hat Gott dir eine Berufung gegeben? Und dann hast du vielleicht Bockmist gebaut. Aber wo bist du jetzt auf Rückzug? Wo ist die Gefahr, dass du sagst, ich sag's mal salopp und ich verstehe das. Manchmal, wenn man vorderster Front steht und Verantwortung trägt Und dann macht man vielleicht auch Fehler, nicht nur vielleicht, man macht sicher auch Fehler, ja. Aber es ist immer leicht, dann wird man dann noch, genau, eigenes Begrenzung zu spüren und dann noch von Leuten, die aus dem Gebüsch heraus ein paar Pfeile abschießen, da denkt man manchmal als Verantwortlicher, darf ich das so sagen, macht doch euren Scheiß selber. Rückzug, ich geh zurück. Und in dieser Situation ist dieser Petrus, wir wissen, dieser Super-GAU, der schleppt er noch in sich, mit sich herum. Dreimal hat er seinen Jesus verleugnet, Mut hat ihn verlassen, seine Überzeugungen, die so tief und fest in ihm drin waren, ich werde für diesen Jesus sterben, diese Überzeugungen sind zerschmolzen, als wenn es jetzt draußen 30 Grad hätte und du ein Eis schlotzen würdest. Und da war gar nichts mehr, da heißt es ja in dem Evangelium, er ging hinaus und weinte bitterlich. Er war zusammengebrochen. Und Jesus, er starb, aber er stand wieder auf und er begegnete hier bewusst diesem Petrus. Jesus ist on time. Er hat es nicht beim ersten Meeting gemacht, ist interessant. Ja? Auch nicht beim zweiten, sondern hier bei diesem dritten, wo Jesus gemerkt hat, jetzt sind sie wieder im See Genezareth. Das ist eine Message. An dem Ort, wo alles angefangen hat, wo er seine erste Berufung bekommen hat. Ich möchte mal uns als Gemeinde die Verantwortung geben. Wo könntest du dem Beispiel Jesu folgen? Wo siehst du Menschen um dich herum, die mal eine Berufung hatten oder irgendwie und gerade ziemlich auf Rückzug sind? Wo wäre es genau dein Job, wie Jesus in Johannes 21, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, ich klopfe dir mal auf die Schulter, Olli, komm mal mit, auf einen Kaffee oder auf einen Spaziergang oben auf der Tech oder wo auch immer. Ich muss mal was mit dir einfach bereden. Ja? Ich glaube, Jesus gibt uns hier auch ein Beispiel, was es heißt, Menschen nicht aufzugeben, nicht ad acta zu legen, sondern wieder zurückgewinnen. Das ist Jesu Wunsch, Menschen wieder zurückzugewinnen. Wie spricht er ihn an? Ist interessant, ihr seht es hier. Simon, Sohn des Johannes. Er spricht ihn nicht an mit Petrus. Warum? Habe ich letztes Mal gefragt, gell? Die Kinder fragen immer, warum? Warum? Das ist eine interessante Frage. Das meine ich zum Beispiel auch. Es ist nicht immer die Riesenecke, aber wenn wir Bibel lesen, Fragen stellen, stellt Fragen. Warum spricht Jesus ihn hier an als Simon, Sohn des Johannes? Er hat ihn sonst nicht mehr so genannt im ganzen Johannesevangelium als, außer Johannes 1, Simon, Sohn des Johannes, du wirst Kephas heißen. Was heißt Petrus oder Fels? Er hat ihn beim allerersten Mal mit seinem Namen angesprochen, mit seinem vollen Namen. So war er bekannt. Das war seine Biografie. Bernd Bar, ich weiß nicht, wie dein Vater hieß. Wie? Karl. Bernd Bar Karl, Sorin. Was ist mein Sorin? Ah, hier weiter hinten. Sorin Bar Vasile, genau. Susanne, nicht Bar, Bad, also Tochter. Werner. Und wo ist die andere Susanne? Bad Johannes. Ja, also Sohn oder Tochter, so wurden die genannt, mit ihrem vollen Namen. Das war ihre Biografie. Meine Erklärung, da können wir gerne diskutieren, wenn man Fragen stellt, gibt es vielleicht nicht immer nur eine Antwort. Ja? Kephas, Petrus war sein, er sollte der Fels werden, das war seine Berufung, das war sein Amtstitel, sage ich mal so. Jesus geht in Johannes 21, als er ihn so anspricht, wie bei der Erstberufung, um ihn als Person, er war Simon Bar Johannes, Sohn des Johannes. Das war seine Biografie und ich glaube, Petrus erinnerte sich daran wieder und sagte, das war der Start von allem und hier beginnt etwas Neues. Und so wie in Johannes 1 etwas Neues begonnen hat, beginnt in Johannes 21 nochmal etwas Neues. Jesus drückt auf den Reset-Knopf und beruft aber Petrus mit seiner Simon Bar Johannes, mit seiner ganzen Biografie. Susanne, Bernd, Sorin, Susanne und wir alle, Jesus kennt unsere Biografie. Und manches ist in eurer Biografie, das wird euch helfen in eurer Leiterschaft. Und manches wird immer wieder manchmal auch triggern und wird euch vor Herausforderungen stellen in eurer Leiterschaft. Aber Jesus weiß um diese Dinge. Und er setzt da immer wieder auch an. Und vor ihm darf unsere Biografie, wie soll ich sagen, in eine versöhnte Art und Weise hineinkommen. Ich muss da noch, das lasse ich weg. Und dann nochmal dieses Gespräch. Was will Jesus von Petrus wissen? Er will nicht von ihm wissen. Er könnte ja deine Frage, könnte sein, Petrus, warum hast du versagt? Petrus, wird es auch nie wieder vorkommen. Du musst mir jetzt echt ein Versprechen geben, dass es nie wieder vorkommt. Das war nicht die Frage, sondern die Frage war, liebst du mich? Liebst du mich, Petrus? Und dann noch das ein bisschen nachgeschoben, mehr als alle andere? Da zielt er auf etwas ab, wo Petrus eben, das war sein Stolperstein, ein Stück seine Überheblichkeit und Vertrauen in die eigene Kraft. Liebst du mich? Das war aber die Frage. Nochmal auch an uns und an euch vier, die jetzt nachher eingesetzt werdet als Älteste. Das ist die erste Frage, die Jesus an euch alle auch stellt. Sorin, Susanne, Bernd, liebst du mich? Und das heißt nicht, findest du mich sympathisch, nett, sondern Jesus fragt nach der Positionierung deines Herzens. Er sagt, wie ist dein Herz mir gegenüber positioniert? Das ist für ihn das Entscheidende. Es geht nicht um Perfektionismus, nicht, dass alles glatt läuft, sondern es geht darum, wie ist dein Herz mir gegenüber positioniert? Das will Jesus wissen. Da muss man rangehen und da kann man nicht dran vorbeigehen. Und das ist etwas, was er Petrus hier diese Frage stellt. Ich glaube, wenn Petrus vor der Verleugnung, das gefragt werden wäre, genau, was hätte er dann geantwortet? Hey, klaro doch, Jesus, ja, komm, ich werde mit dir sterben, gib mir 5, zack, ja. Und hier spricht er mit, wisst ihr, wie das da, was kommt euch da vor, wenn ihr das lest, auf die Frage? Spricht da einer etwas aus mit einem riesen Selbstbewusstsein? Er sagt nur, Herr, du kennst mein Herz, du weißt, dass ich dich liebe. Vor jeder Berufung, auch als Ältester und für uns alle, ist für Jesus das Allerwichtigste. Er guckt nicht zuerst, ob du erfolgreich bist in deiner Berufung oder nicht. Er will, dass wir Frucht bringen, keine Frage. Aber das ist nicht der Point Nummer 1, sondern Point Nummer 1 ist deine Positionierung deines Herzens. Liebst du mich? Wie ist das mit der Liebesbeziehung zu mir? Ist da etwas von Vertrauen und wirklich tiefer Liebe, leidenschaftlicher Liebe? Und dann darfst du ehrlich sein, wie vielleicht Petrus und sagte, Gott, du kennst mich. Aber ich ringe auch manchmal, ja? Aber liebst du mich? Daher, ihr vier, eigene Nase, Pastor genauso, aber ihr vier an euch ausgerichtet heute, ihr könnt für die Gemeinde keinen größeren Segen sein, als wenn ihr auf diesen Punkt Nummer 1 in eurem Leben achtet. Auf die Positionierung eures Herzens Jesus gegenüber. Ihr könnt noch die besten Leiter sein, aber das ist nicht das Fundament, auf was wir Gemeinde bauen, sondern es ist immer auf dieser Beziehung der Liebe zu Christus. Und es gilt übrigens für uns alle auch. Und dann kommt die Beauftragung noch. Und dann heißt es hier eben, weide meine Schafe oder hüte meine Schafe, weide meine Lämmer. Jesus wusste, er bezeichnet sich ja als der Hirte, ich bin der gute Hirte. Er heult drüber, er ist erschüttert darüber, weil er sagt immer wieder, wird uns überliefert, Mensch, das Volk ist wie Schafe ohne Hirten. Ein Volk braucht Hirten, es braucht Leiterschaft. Es braucht Menschen, die eine Verantwortung haben und die eine Setzung von Gott haben, zu führen. Und das macht er hier deutlich. Und er sagt es Petrus zu. 3-mal sagt er es ihm zu. Er muss 3-mal hören. Er hat Jesus 3-mal verleugnet. Das ist sein Prozess. Aber Nochmal, er sagt es diesem Typ zu. Weide meine Schafe, weide meine Lämmer, ergreif die Leiterschaft. Ich habe ein Zitat gefunden und da mache ich gleich jetzt noch Werbung dafür. Ich habe letztes Mal ein Buch vorgestellt, Mann unrasiert, Marcel Hager. Das Buch gibt es jetzt am Büchertisch draußen bei der Claudi und Hörbücher auch, ein klasse Buch. Und er schreibt, und das ist interessant, entscheidend ist nicht, ob wir genügend an Jesus glauben. Stimmt das? Von Bedeutung ist vielmehr, dass wir verstehen, dass Jesus an uns glaubt. Susanne, Jesus glaubt an dich. Er mutet dir es zu, aber er vertraut dir es, er traut es dir auch zu. In seiner Kraft. Jesus glaubt an uns. Das will er Petrus deutlich machen. Es wäre doch so nachvollziehbar gewesen, wenn er gesagt hätte, okay, Petrus, ich ordne das jetzt neu, du warst bisher Fels, jetzt setze ich lieber den Johannes oder den Jakobus ein, jetzt ordnen wir das irgendwie neu. Nein, Jesus hat kein, und das ist jetzt mir das total Wichtigste heute in dieser Predigt, weil ich das empfinde, wir haben als älteste Klausur gehabt, Donnerstag, Freitag, eine super gesegnete Zeit und wir haben darüber gesprochen, über doch etliche Menschen in dieser Gemeinde, die zwar vielleicht noch so da sind, aber innerlich irgendwie auf Rückzug sind und ihr Potenzial nicht mehr in die Waagschale legen. Gründe können ganz unterschiedlich sein, ja, das will ich jetzt gar nicht ausführen. Aber darum geht es Jesus auf ganz besondere, auf extreme Weise, wo er letztendlich einfach sagt und deutlich macht, Versagen ist das eine, mit dem kann Jesus gut umgehen, aber nicht mit Rückzug. Mit Versagen kann Jesus umgehen, aber lässt dich nicht in deinem Rückzug. Da hat nur einer freut sich dran. Und das ist er, der nicht will, dass Gemeinde Jesu aufblüht, der Widersacher. Und Jesus holt jeden, und das will ich, und das habe ich heute Morgen dafür gebetet, dass heute Menschen eine Entscheidung treffen, nicht nur die vier, sondern Menschen eine Entscheidung treffen und sagen, ich komme aus meiner Resignation und aus meinem Schneckenhaus heraus und lass mich wieder rufen mit den Gaben, die mir Gott gegeben hat zum Aufbau seiner Gemeinde. Ich schließe jetzt gleich, was noch wichtig ist. Geht er nochmal, Jesus sagt, weide meine Lämmer, meine Schafe. Und das ist immer wieder wichtig für uns als Leiter, sind nicht unsere. Sind nicht unsere. Das ist eine Erleichterung manchmal, aber es ist auch eine gewisse Mahnung. Ja? Es gibt manche Leiter, die wollen sich ein Denkmal setzen und nicht, letztendlich bauen nicht Gemeinde Jesus, sondern Gemeinde des Leiters XY, da muss man aufpassen. Es ist seine Gemeinde, anvertrautes Gut. Aber eines ist auch wahr, und jetzt wird er das sicherlich nochmal gleich hellhörig, ist mir auch wichtig. Wenn Jesus sagt, weide meine Lämmer, meine Schafe, dann geht es auch darum, dass die Leiter richtig leiten, aber auch, dass die, die geleitet werden, sich leiten lassen. Und jetzt habe ich ein Zitat gefunden, das habe ich echt vor Monaten mal gelesen in einer Zeitschrift. Und beim Vorbereiten kam mir das und ich habe es nicht mehr gefunden. Da kam mir noch, das war glaube ich von dem und dem Autor, habe ich gegoogelt, habe sogar gefunden, wo der Pastor ist. Da hat er mir jetzt das zugeschickt. Und jetzt lese ich es euch einfach mal vor. Liebe Gemeinde, hab euch echt lieb. Die größere Bedrohung für die Kirche in unserer individualistischen Gesellschaft ist nicht der Mangel an fähigen Leitern, sondern der Mangel an der Fähigkeit, sich führen zu lassen. Krass. Aber ich glaube, es braucht beides. Es braucht fähige Leiter, aber es braucht auch eine Gemeinde. Und da meine ich nicht mit blinder Gehorsam und alles abnicken oder sonst was, aber die Setzung auch anerkennt und respektiert und im konstruktiven Miteinander einfach auch unterwegs ist. Wir können uns, ich sag's mal so, man sagt es ja so oft so, man kann sich das Leben leicht machen oder man kann sich es auch schwer machen. Lasst doch uns als EFG Kirchheim nicht leicht machen im Sinne von falscher Harmonie, ja? Aber leicht machen in dem, wie wir konstruktiv miteinander umgehen und nicht uns gegenseitig das Leben schwer machen. Edmund, kommst du nach vorne? Was glaubt ihr, wie Petrus aus diesem Gespräch herausgegangen ist? Was glaubt ihr? Ich glaube, dass er wieder aus diesem verunsicherten Leiter Wiederherstellung erfahren hat. Und dass er sein Herz neu positioniert hat und dass er wieder diesen Stab der Leiterschaft in die Hand bekommen hat von Jesus. Und die Wirkung dieses Gesprächs, wisst ihr, wo wir die lesen? In der ganzen Apostelgeschichte. Die Wirkung dieses Gespräches plus Apostelgeschichte 2, die Kraft des Heiligen Geistes, das macht die Wirkungskraft des Petrus aus, wo wir in der Apostelgeschichte lesen, wo dieser Mann doch zum Fels geworden ist. Ich möchte euch bitten, noch aufzustehen und ich möchte noch mit uns als Gemeinde beten.